Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Mehr Entwicklungshilfe. Der Nationalrat will sie für die nächsten 2 Jahre um insgesamt 640 Millionen Franken aufstocken. Gaddafi ohne Öl. Der libysche Diktator verliert offenbar die Kontrolle über die Öl- und Gasfelder. Aber die Gewalt in Libyen geht weiter. Wir haben Stimmen aus der umkämpften Stadt Sawiya und von Flüchtlingen an der Grenze zu Tunesien. Klagen gegen CS-Banker. Wird aus Einzelfällen in den USA bald ein Fall Credit Suisse? Wir fragen nach. Und das Rätsel um Olof Palme. Auch nach 25 Jahren weiß man nicht, wer den schwedischen Premier ermordet hat. Schwedenkrimi hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Roman Fillinger und Raphael Vonmatt mit den Nachrichten des Tages.
In Bern hat der Nationalrat zum Auftakt der Frühjahrssession die Entwicklungshilfe für die nächsten 2 Jahre um 640 Millionen Franken erhöht. Diese Aufstockung hatte schon der Ständerat zugestimmt. Die Schweizer Entwicklungshilfe soll bis in 5 Jahren auf 0,5% des Bruttonationaleinkommens steigen. Das Geld soll vor allem für die Wasserversorgung und gegen die Auswirkungen des Klimawandels eingesetzt werden. Nationalratspräsident Jean-René Germanier und Ständeratspräsident Hans-Heiri Inderkum zollten der Bevölkerung in mehreren Ländern Nordafrikas und des Mittleren Ostens Respekt. Germanier lobte die Oppositionellen für das Vorgehen gegen die autoritären Staatsführungen. Das Schweizer Parlament könne sich vor dem Mut dieser Menschen nur verneigen, so Germanier. Der libysche Staatschef Muammar Gaddafi hat offenbar die Kontrolle über die meisten Öl- und Gasfelder im Land verloren. Die Mehrzahl der Felder ist laut dem EU-Energiekommissar in der Hand von provisorischen Führungsgremien. Inzwischen melden Augenzeugen, dass Rebellen in der Hafenstadt Misrata, rund 200 Kilometer östlich von Tripolis, ein Kampfflugzeug abgeschossen hätten. Auch in Sawiya nahe Tripolis bereiteten sich Rebellen auf einen Kampf gegen Gaddafi-Treue vor. Die libysche Führung müsse für die Gewalttaten an ihrem Volk vor Gericht gestellt werden. Das wurde zu Beginn der Frühjahrestagung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf deutlich. US-Außenministerin Hillary Clinton forderte Gaddafi erneut zum sofortigen Rücktritt auf. Und Russlands Außenminister Sergei Lavrov sagte, der Einsatz militärischer Mittel gegen Zivilisten sei nicht hinnehmbar. Auch die Europäische Union hat Sanktionen gegen das Regime von Libyens Staatschef Gaddafi beschlossen. Gaddafi und 25 Mitglieder seines Clans dürfen ab sofort nicht mehr in die EU-Mitgliedsländer einreisen. Zudem gilt ein Waffenembargo und die Vermögen der Führungspersonen auf europäischen Konten werden eingefroren. Die gleichen Sanktionen gegen Libyen hatte am Freitag der UNO-Sicherheitsrat beschlossen. Diese sind auch für die Schweiz verbindlich. Bereits am letzten Donnerstag hatte die Schweiz allfällige Vermögen des Gaddafi-Clans sperren lassen. Ägyptens ehemaliger Präsident Mubarak darf das Land nicht mehr verlassen. Die ägyptische Generalstaatsanwaltschaft hat ein Ausreiseverbot gegen ihn und seine Familie verhängt. Die Justizbehörden begründen ihren Schritt mit Vorwürfen gegen Mubarak, die geklärt werden müssten. Ägypten verhandelt zudem mit ausländischen Staaten, um das Vermögen der Familie Mubarak zu blockieren. Chinesische Internetaktivisten haben für kommenden Sonntag zu neuen Protesten gegen die Regierung aufgerufen. Gleichzeitig verurteilten die Aktivisten das harte Vorgehen der Polizei in Peking und Shanghai am gestrigen Sonntag. Weder in Peking noch in Shanghai waren die Protestaufrufe gestern groß befolgt worden, da die Polizei mit starker Präsenz die angegebenen Treffpunkte überwacht hatte. Vor Jahren beklagte die britische Großbank HSBC, dass ein Mitarbeiter in ihrer Genfer Filiale 15.000 Kundendaten gestohlen habe. Nun zeigt eine Untersuchung der Schweizer Finanzmarktaufsicht FINMA, dass die Bank Mitverantwortung trägt am Diebstahl. Die interne Organisation und die Kontrolle der EDV-Aktivitäten seien mangelhaft gewesen. Die Vorschriften seien, Zitat, in schwerwiegender Weise verletzt worden. Obwohl die Bank 100 Millionen Franken in die Sicherheit ihres Datenverkehrs investiert habe, sei das Problem noch nicht gelöst. Die FINMA rügt die HSBC deshalb. Die weltweite Wirtschaftskrise hat den Bund, die Kantone und die Gemeinden in der Schweiz weniger belastet als erwartet. 2009 habe sich die Finanzlage für die öffentliche Hand etwas verschlechtert. Die erwarteten Defizite für das Jahr 2010 seien aber ausgeblieben, schreibt die Eidgenössische Finanzverwaltung. Positiv beurteilt der Bund auch die Finanzlage von Kantonen und Gemeinden für die nächsten paar Jahre. Dank positiver Rechnungsabschlüsse geht die eidgenössische Finanzverwaltung von einer weiterhin sinkenden Schuldenquote der öffentlichen Hand aus. Im vergangenen Jahr sind die Kosten zulasten der Krankenversicherung in der Schweiz erneut gestiegen, um 1,8%. In den letzten 15 Jahren betrug der jährliche Kostenanstieg durchschnittlich 4,3%. Hinter dem geringeren Wachstum der Kosten 2010 stünden Kosteneinsparungen bei den Laboranalysen und bei den Medikamenten, meldet das Departement des Innern. Gestiegen seien hingegen die Kosten der Arztpraxen und der Spitex. Dies habe auch damit zu tun, dass Patienten immer früher aus dem Spital entlassen würden. Die französische Schauspielerin Annie Girardot ist im Alter von 79 Jahren in Paris gestorben. Girardot spielte in mehr als 100 Filmen und galt als eine der Großen des französischen Films. International bekannt wurde sie 1960 mit ihrer Rolle im Visconti-Film Rocco und seine Brüder. Eine der letzten Rollen spielte sie 2002 im Film Epsteins Nacht des Schweizer Regisseurs Urs Ecker. Seit 2003 litt Annie Girardot an der Alzheimer-Krankheit. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.610 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.205 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.2832 gehandelt, der Dollar zu 93,04 Rappen. Das Wetter. Morgen liegt über dem Flachland und in den Voralpentälern meist sehr Hochnebel. Seine Obergrenze ist zwischen 1500 und 1800 Metern. In den Alpen und im Süden scheint zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden mit bis um 5 Grad, im Süden werden 11 Grad erreicht. Am Mittwoch geht es im Norden mit Hochnebel und Bise weiter, auch im Süden ziehen Hochnebelfelder auf. In den Alpen scheint häufig die Sonne. Die Höchsttemperaturen bleiben zwischen 5 und 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht es hier weiter. Ist die CS die neue UBS? Fragen zu den Klagen gegen CS-Banker in den USA. Libysche Unübersichtlichkeit. Stimmen aus Sawiya, der Ölstadt, wo Aufständische und Gaddafi-Treue weiterkämpfen. Und Stimmen von der tunesisch-libyschen Grenze, wo fliehende Gastarbeiter stranden. Dann Lottogewinner.
Ein Musikverein, der neue Uniformen oder Instrumente kaufen muss, das kantonale Gesangsfest, Jungfischermeisterschaften, Theateraufführungen, Publikationen einer Heimatbusserie.
Sie alle kassieren bei jeder Ziehung. Eine Initiative will sicherstellen, dass das so bleibt. Zeitungsleser, zwischen jungen Deutschschweizern und jungen Romans gibt es einen Lektüregraben. Zeitiger sind offenbar cooler als Les Journaux. Und Schwedens Möchtegern-Mörder. 130 Geständnisse gibt es für den Mord an Premier Olof Palme vor 25 Jahren. Doch keines überzeugt die Ermittler. Zuerst aber Entwicklungshilfe. 0,7% des Bruttoinlandeinkommens, wenn es nach der UNO geht, sollen alle reichen Länder so viel für die Entwicklungshilfe ausgeben. Die EU peilt dasselbe Ziel an und auch die Schweiz versprach, 0,7% an die armen Länder abzugeben. Doch in der Realität ist man in den allermeisten Ländern noch weit davon entfernt, auch in der Schweiz. Heute stritten die Parteien im Nationalrat darüber, ob 0,45% genügen oder 0,5% angezeigt wären. Die wichtigsten Positionen heute, Elisabeth Pestalozzi hat sie eingefangen.
Bei der Budgetdebatte im vergangenen Dezember hatte sich der Nationalrat noch schwer getan mit zusätzlichen Geldern für die Entwicklungshilfe. Er rang sich erst zu einem Jahr durch, nachdem dies der Ständerat auch getan hatte. Heute aber fiel der Entscheid erstaunlich deutlich aus. 106 Nationalrätinnen und Nationalräte stimmten für die Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 0,5%, 79 dagegen. Ein Jahr für 640 Millionen Franken mehr, das die Befürworter wohl auch der Aktualität zu verdanken haben. Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann.
Was wird beispielsweise Ägypten benötigen, um sich aus dem vorübergehenden Chaos zu befreien? Was brauchen die Menschen dort, abgesehen vom politischen Wandel, um bessere Lebensperspektiven zu erhalten?
Die Menschen bräuchten Sicherheit, eine funktionierende Wirtschaft und Stabilität, so Schneider-Ammann. Ein Argument, das auch die Baselbieter CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider brachte und ergänzte:
Außerdem hat eine intensive Entwicklungshilfe direkte Auswirkungen auf unsere migrationspolitischen Probleme. Stabile Staaten stärken das weltweite sicherheitspolitische System.
Aber auch ganz grundsätzliche Argumente schienen den Rat heute zu überzeugen. Hans-Jürg Fehr von der SP:
1 Milliarde Menschen hungert. 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, keinen Zugang zu Bildung und auch kein anständiges Dach über dem Kopf.
Deshalb sei es nichts als selbstverständlich, den Kredit für die Entwicklungshilfe an Drittweltländer zu erhöhen. Zumal man mit einer Erhöhung auf 0,5% noch weit entfernt sei vom Millenniumsziel der UNO, das 0,7% fordert. Die Schweiz könne sich zusätzliche Ausgaben von 640 Millionen Franken schlicht nicht leisten, argumentierten die Gegner der Vorlage. Wo denn wolle man das Geld hernehmen? Bei der Bildung etwa, beim Verkehr oder gar beim Lawinenschutz? Fragte Christoph Mörgeli von der SVP. Und:
Wie erklären Sie den Menschen im Land, die den Franken umdrehen müssen, dass wir jetzt einen Geldregen außerhalb des Landes schaffen können?
Diese Frage stellten auch Teile der FDP, zum Beispiel Walter Müller.
Ich frage Sie, ist das angesichts drohender Mehrausgaben in anderen Bereichen zu verantworten?
Ja, fand also die Mehrheit des Rates und folgte damit dem Ständerat, der schon im letzten Winterjahr gesagt hatte, zur Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 0,5% des Bruttonationaleinkommens.
Elisabeth Pestalozzi. Im Nationalrat wurde heute also viel ideologisch argumentiert. Es wurde um Promille gestritten, obwohl man schon in 2 Jahren nochmals darüber verhandeln wird. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, wieso fiel es dem Nationalrat denn so schwer, sich hier zu einigen?
Ja, die Debatte um die Schweizer Entwicklungshilfe hat wirklich eine kurvenreiche Entwicklung hinter sich. Vor etwas mehr als 2 Jahren hat sich das Parlament schon einmal grundsätzlich dafür ausgesprochen, die Entwicklungshilfe zu erhöhen auf eben 0,5%. Dann rückten vorübergehend finanzpolitische Argumente in den Vordergrund. Wegen der schlechten finanziellen Lage des Bundeshaushalts sollte das Ziel hinausgeschoben werden. Inzwischen hat sich die Situation wieder etwas aufgehellt. CVP und auch Teile der FDP haben unter diesen Umständen jetzt Ja sagen können zu mehr Entwicklungshilfe zusammen mit den Linksparteien, die sowieso dafür sind. Sie alle gegen die SVP und Teile der FDP, die SVP, die den Sinn von Entwicklungshilfe grundsätzlich in Frage stellt.
Wurde denn hier auch schon für die Tribüne gestritten, für den Wahlkampf argumentiert?
Ja, durchaus. An diesem Geschäft haben vor allem die Parteien in Polen sehr klar aufzeigen können, wo sie stehen. Die Linke markiert Offenheit, Verständnis für die Armen dieser Welt. Die SVP betont, die Gelder würden doch gescheiter im Inland eingesetzt. Das sind völlig unterschiedliche Weltbilder hörbar und auf diese Weise können sich die Parteien bei ihrer Klientel natürlich bestens profilieren in einem Wahljahr.
Und was hat denn jetzt einen Ausschlag gegeben, dass der Nationalrat der zusätzlichen Entwicklungshilfe zugestimmt hat?
Zum einen hat sicher geholfen, dass es nur um eine erste Stufe der Erhöhung geht. Man hat 640 Millionen für 2 Jahre genehmigt. Damit kommt man 2012 gerade mal auf 0,46%. 2013 muss das Parlament dann neu entscheiden, ob es auch noch eine zweite Stufe zünden will. Wenn sich nun die finanzielle Situation des Bundes wieder verschlechtert, dann könnte das Parlament also wieder anders entscheiden und doch noch auf das Ziel 0,5 verzichten. Zum anderen hat die SP auch noch Druck aufgesetzt. Sie hat damit gedroht, morgen im Nationalrat die Kredite für den Internationalen Währungsfonds IWF abzulehnen, sollte die Entwicklungshilfeerhöhung scheitern heute. Mit dem Entscheid nun dürften also diese Kredite für den IWF morgen durchkommen. Das ist ganz im Sinne der FDP zum Beispiel, die bei der Entwicklungshilfe eher auf die Bremse tritt.
Das UNO-Ziel liegt ja bei 0,7% des Bruttoinlandprodukts. Darauf hat sich auch die Schweiz eingelassen. Ist das damit vom Tisch mit der heutigen Einigung?
Ja, für die nächsten Jahre auf jeden Fall. Wie gesagt, selbst mit dem Ausbau, der heute beschlossen worden ist, landen wir erst bei 0,46% in 2 Jahren. Dann wird es um eine weitere Stufe gehen auf 0,5%. Man ist also weit entfernt von 0,7. Und insofern kann die Schweiz ihr Versprechen, das sie gegenüber der UNO abgegeben hat, nämlich bis 2015 auf 0,7% zu kommen, nicht einhalten.
Philipp Burkhardt aus dem Bundeshaus. Vier Schweizer Banker sind in den USA angeklagt wegen Beihilfe zu Steuerhinterziehung. Drei davon arbeiteten früher für die CS, einer davon bis zur Anklage ebenfalls. Die Großbank spricht von Einzelfällen und davon, dass sie selbst nicht angeklagt sei. Doch es gibt auch Anhaltspunkte, die in eine andere Richtung deuten und aus Einzelfällen einen Fall Credit Suisse machen könnten. Priscilla Imboden.
Die US-Steuerbehörde IRS schweigt, die Credit Suisse gibt sich wortkarg, die Gerüchteküche brodelt. Und das ist ganz nach dem Gusto der US-Behörden, die erst kürzlich ein neues Selbstanzeigeprogramm für Steuersünder lanciert haben. Martin Naville, Direktor der Handelskammer Schweiz-USA, sieht hier einen Zusammenhang.
Dieses Programm will ja auch Werbung haben, damit alle Amerikaner das um die Welt kennen. Und es gibt nichts Einfacheres, als ein paar Leute an den Pranger stellen, dann werden die weltweiten Medien darüber berichten und ein besseres Marketing kann sich die IRS für dieses Programm nicht vorstellen.
Nur beim letzten solchen Programm, das parallel zum Vorgehen gegen die UBS anlief, haben sich 15 bis 20.000 US-Staatsbürger gemeldet. Sie legten den Behörden sämtliche Bankverbindungen offen und verrieten, wie und über welche Kanäle sie Steuern hinterzogen hatten. Heute verfügt das US-Steueramt deshalb über weit mehr Informationen als damals, als sie die UBS ins Visier nahm. Scott Michael, Chef des Anwaltsbüros Kaplan & Drysdale, sieht darin eine Gefahr. Sein Anwaltsbüro vertritt verschiedene US-Bürger, darunter auch Kunden der UBS, in diesen Fragen.
I would be surprised if this indictment did not foreshadow some kind of enforcement effort against Credit Suisse as an institution.
Es würde ihn überraschen, wenn die Anklagen der letzten Woche nicht Vorzeichen wären für eine größere Aktion gegen die CS als Institution, sagt Scott Michael. Handle es sich bei den angeklagten Einzelbankern nicht um Einzelfälle, könne es für die CS ungemütlich werden. Noch etwas ist dem US-Anwalt in der Anklageschrift aufgefallen.
I think it's particularly interesting in this indictment that the Justice Department seems to be focused on efforts undertaken to frustrate the more recent enforcement actions. And I do think that
das US-Justizdepartement habe es offenbar auf neuere Fälle von Steuerhinterziehung abgesehen. Die USA wollten ernst machen und jenen Steuersünden nachspüren, die sich weiterhin nicht stellen wollten, und jene Banken ausfindig machen, die ihnen dabei halfen. Die britische Zeitung Financial Times schreibt heute unter Berufung auf anonyme Quellen von einer neuen Front in der Schlacht Washingtons gegen die Steuerumgeher. Die USA hätten ihre Aufmerksamkeit nach der UBS jetzt auf die Credit Suisse gerichtet, so die Financial Times. Ein Schweizer, der die UBS-Affäre eng begleitete, bestätigt diese Analyse. In Bundesbern ist man alarmiert, auch wenn das offiziell niemand zugeben würde. Gerät auch die zweite Schweizer Grossbank ins Visier der US-Justiz, so folgt die nächste Staatsaffäre. Beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen heißt es diplomatisch, man wolle weder verharmlosen noch dramatisieren. Und Tobias Lux, Sprecher der Finanzmarktaufsicht FINMA, sagt:
Also wir stehen mit der Credit Suisse wegen dieser Anklage in Kontakt, können uns aber zum jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise über das allfällige Ausmaß dieser Anklage äußern.
Die FINMA erwarte von der Credit Suisse wie auch von anderen Banken, dass sie solche Fälle aktiv aufarbeite, da die Risiken im grenzüberschreitenden Geschäft stark zugenommen hätten. Dass das US-Justizdepartement nachspüren will, wohin reiche Steuersünder ihr Geld nun verschieben, ist auch den Schweizer Behörden aufgefallen. Die Befürchtung steht im Raum, dass neben einer CS-Affäre zusätzliches Ungemach droht. Der Fall könnte sich ausweiten und weitere Banken mit in den Strudel ziehen.
Zawiya ist die Stadt, auf die plötzlich die ganze Welt schaut. Etwa 40 Kilometer westlich der libyschen Hauptstadt Tripolis liegt sie, eine Raffineriestadt und auch darum von strategischer Bedeutung. Vor allem aber soll Zawiya ein weiterer Beweis dafür sein, dass die Macht des Diktators bröckelt. Die Stadt soll in die Hand der Aufständischen gefallen sein. Aber die Meldungen sind noch sehr widersprüchlich. Fast alle Nachrichten aus Libyen sind es derzeit. Martin Durrer mit einem Überblick.
Zum Chaos gehören die täglichen Widersprüche. Das Chaos widersetzt sich der Eindeutigkeit, die sich viele Journalisten wünschen. Die Stadt Zawiya ist seit 8 Tagen umkämpft. Die Polizei und dann Gaddafis eingeflogene Söldner haben dort gewütet. Mit Erfolg und doch ohne klaren Sieg. Der italienische Reporter Vincenzo Nigro berichtet auf der Website der Römer Tageszeitung La Repubblica von seinem Besuch dort, von den Spuren der Gewalt.
Le milizie del colonnello sono entrate all'interno della moschea, hanno sparato all'impazzato. Ci sono immagini.
Die Milizen des Diktators seien in eine Moschee eingedrungen und hätten wild um sich geschossen während der Kämpfe der letzten Tage. Die Bilder der Toten seien noch dort. Ausgerechnet seine libyschen Aufpasser haben Nigro nach Zawiya gebracht, zusammen mit anderen Reportern. Sie hinderten sie nicht daran, mit Aufständischen zu reden, führten ihnen dann aber vor, dass die Stadt nicht gefallen sei. Sie seien nach Al-Harsha gebracht worden, berichtet Nigro zu einer Demonstration von Gaddafi-Anhängern.
Donne, vecchi, bambini mobilitati dal regime per dimostrare che i ribelli di Zawiya sono soltanto una.
Frauen, alte, Kinder, alle habe das Regime aufgeboten, um zu beweisen, dass Gaddafis Macht nicht in Gefahr sei. Das beweise vor allem, dass der Diktator immer noch mobilisieren könne und im Umfeld der Hauptstadt noch stark sei. Aber nicht, dass er noch alles unter Kontrolle habe. Das sei überhaupt nicht so.
Non è assolutamente così. Abbiamo parlato a lungo con i ragazzi, con i vecchi, con gli anziani, con gli uomini, con i religiosi.
Sie, die Reporter, hätten lange reden können mit den Aufständischen, mit Jungen und Alten, mit Professoren, Technikern, Ärzten, die das Stadtzentrum erobert hätten und es unter Kontrolle behielten. Aber das Zentrum ist nicht die ganze Stadt und eine Stadt ist nicht das ganze Land. Wo gekämpft wird, wechseln sich Erfolge und Rückschläge ab für beide Seiten. Es bleibt unklar, wie viel Territorium die Aufständischen dem Diktator entrissen haben und ob sie es halten können. Es bleibt unklar, wer die Energieinstallationen kontrolliert. Es bleibt unklar, wie viele Militärs, Soldaten wie Offiziere übergelaufen sind zu den Demonstranten. Gaddafi hat heute seine Untertanen ganz überraschend mit einem Geldsegen beglückt. Er setzt auf die saudische Art, das Volk zu gewinnen. Und das allein zeigt, dass der Machthaber unsicher geworden ist. Aber wahrscheinlich teilt er noch nicht das Urteil seines Sohnes Saadi al-Gaddafi, des Fußballers, der sich am Wochenende zu Wort gemeldet hat. Was in der Region derzeit passiere, wurde er gefragt.
Earthquake. It's a fever. It's going to spread everywhere.
Ein Erdbeben, antwortete Gaddafi Junior. Ein Fieber sei das, das sich überall ausbreite. Niemand werde es stoppen können. Überall werde Chaos sein.
Martin Dora. Die meisten Gastarbeiter, die vor der Unsicherheit in Libyen flüchten, gehen nach Westen Richtung Tunesien. Im Gebiet zwischen dem Grenzort Ras Ashtir und der Ferieninsel Djerba haben sich in den letzten Tagen einige 10.000 Flüchtlinge, vor allem aus Ägypten, unfreiwillig niedergelassen. Von dort die Reportage von Auslandredaktor Daniel Voll.
Sarsis, die Hafenstadt rund 50 Kilometer östlich der Ferieninsel Djerba, ist in Europa schon oft mit Flüchtlingen in die Schlagzeilen gekommen. Zum Beispiel als kurz nach dem Umsturz in Tunesien Tausende von Flüchtlingen von hier aus mit ihren Booten nach Italien in See gestochen sind. Nun warten in Sarsis erneut Tausende auf die Überfahrt, doch diesmal legal. Ägyptische Gastarbeiter aus Libyen, die zurück in die Heimat wollen. Sie leben in provisorischen Unterkünften, zum Beispiel in der Berufsschule für Fischerei. Die Schulzimmer sind mit Matratzen ausgelegt, im Innenhof sind Militär- und Wüstenzelte aufgestellt, damit einige Hunderte hier schlafen können. Vor dem Haus stehen 2 Kleinbusse, der Dachträger dicht bepackt mit Koffern und anderem Gepäck. Jeden Tag kommen neue Flüchtlinge aus dem Grenzgebiet. Es sind ausschließlich Männer, die meisten sind schon mehrere Tage hier, es ist eng, das Warten belastet die Nerven. Schnell bricht der Ärger durch. Wut vor allem über die eigene Regierung, weil sich seit Beginn der Krise noch kein Vertreter der ägyptischen Botschaft in Sarsis hat ziehen lassen. Und weil die Rückreise nach Ägypten viel zu lange auf sich warten lässt, die Männer fühlen sich vernachlässigt. Auch Libyen ist ein Reizwort. Schnell kommt es zum Streit. Das Leben dort sei immer gut gewesen, sagt einer. Und jetzt werde das Land mit Lügen schlecht gemacht. Und schon unterbricht ihn ein anderer. Er solle keinen Unsinn reden, schon die Massenflucht der Gastarbeiter zeige, wie es um die Sicherheit in Libyen steht. Doch viele Ägypter mögen öffentlich nicht schlecht über Libyen reden. weil noch immer viele Landsleute dort leben und gefährdet sind und weil so mancher auch gerne wieder dorthin zurück möchte, wenn die Lage einmal besser ist. Denn die mit Ölgeld geschmierte libysche Wirtschaft war der beste Arbeitsmarkt der Region. Während die Flüchtlinge über die eigene Regierung zornig sind, loben sie den Empfang in Tunesien. Die Menschen hier sind gastfreundlich und hilfsbereit. Sie bringen Lebensmittel ins Flüchtlingszentrum, kochen und verteilen das Essen. Die Leute bringen von zu Hause mit, was sie entbehren können oder spenden, sagt Abdel Karim, ein Physiklehrer, der aus politischen Gründen seit Jahren arbeitslos ist.
Ce sont des dons par les gens d'Arzis. Chacun participe avec ce qu'il peut, avec de l'argent, avec du pain, avec du lait, avec tout ce qui est possible pour lui.
Ohne Freiwillige würde in der Flüchtlingshilfe gar nichts funktionieren. Der tunesische Staat ist überfordert und hat bisher gar nichts unternommen. Wie in anderen Städten auch wird die Hilfe in Sarsis vom provisorischen Revolutionskomitee geführt, das einen Tag vor dem Sturz von Diktator Ben Ali gegründet wurde. Yelouik Mohamed vom Revolutionskomitee fragt sich freilich, wie lange die Bevölkerung ihre Gastfreundschaft noch durchhält. Heute leben in Sarsis rund 2.500 Flüchtlinge aus Ägypten. Es dürften in den nächsten Tagen noch weitere 10.000 aus Libyen kommen. Das könnte die tunesische Bevölkerung bald einmal überfordern.
Et nous serons donc peut-être incapables de les accueillir. On a dit que l'ONU va organiser aussi pour accueillir les gens pour nous aider, mais jusqu'à présent donc on a rien remarqué.
Zwar hätten die UNO und andere internationale Organisationen Hilfe angekündigt, doch davon hat man bisher im libysch-tunesischen Grenzgebiet kaum etwas gesehen.
Von der libysch-tunesischen Grenze, Daniel Voll. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit Geldspielen, Zeitungslesen und dem spektakulärsten Mordfall Schwedens. 600.000 Lottoscheine wurden allein letztes Wochenende abgegeben, um den großen Jackpot zu knacken. Das freut ganz besonders die Kantone, denn rund ein Drittel der Einsätze wird nicht als Gewinn ausbezahlt, sondern landet in ihren Kassen. Damit finanzieren sie gemeinnützige Projekte. Und damit ihnen der Bund diese Einnahmen nicht streitig macht, lancierten die Lotterie Romande und Sport Toto zusammen mit verschiedenen Exponenten aus Politik, Sport und Kultur eine Initiative, die jetzt ins Parlament kommt. Was beim Geldspiel für die Kantone auf dem Spiel steht, Caroline Arn.
Den Traum, im Lotto zu gewinnen, haben sie alle, die bei der Kioskkasse stehen.
Da würde ich ganz sicher aufhören zu arbeiten und ein bisschen in der Weltgeschichte umreisen.
Den grossen Teil würde ich anlegen, einen Teil würde ich in Theaterprojekte stecken für Kultur. Und ein bisschen etwas würde ich wahrscheinlich noch ausgeben.
Eine Casa grande, bonita, un alto.
Normal weiterarbeiten und dann mit 60 pensionieren lassen.
Ihre Tippscheine, der Stoff, aus dem die Träume sind, werden registriert. Ein Teil des Einsatzes wandert in die Kantone. Was damit geschieht, interessiert die Spieler durchaus. Denn die Regierungen können das Geld nach eigenem Ermessen aus der Schatulle nehmen und verteilen. Lange waren sie aber mit detaillierten Auskünften, wo das Geld genau hingeht, zurückhaltend. Neu müssen alle Kantone veröffentlichen, an wen sie wie viel Geld bezahlen. Im vorletzten Jahr verteilte Swisslos 325 Millionen Franken an die Lotterie- und Sportfonds der Deutschschweizer Kantone und im Tessin. Der Kanton Basel-Land etwa erhielt 14 Millionen Franken. Sabine Pegoraro, Baselbieter Kantonsrätin und Präsidentin des Lotteriekonkordates der Kantone.
Da profitiert zum Beispiel ein Musikverein, der neue Uniformen oder Instrumente kaufen muss, das kantonale Gesangsfest, Jungfischermeisterschaften, Theateraufführungen, Publikationen einer Heimatbusserie, viele Freiwilligenarbeitsorganisationen und Projekte.
Der Kanton Basel-Landschaft hat im Lotteriefonds rund doppelt so viel Geld für kulturelle und soziale Anliegen zur Verfügung, als er etwa im eigenen Kulturbudget bereithält. Es ist klar, die Kantone haben ein großes Interesse daran, diese Gelder weiterhin zu erhalten. Doch, sagt Begoraro,
wir hatten in der letzten Zeit immer wieder Streitereien mit dem Bund über die Kompetenzen und die Kantone möchten, dass das nun auf Verfassungsstufe verankert wird.
So kam die Lotterieinitiative mit 170.000 Unterschriften zustande. Der Bund reagierte mit einem Gegenvorschlag, der die Anliegen der Initiative aufnimmt, zusätzlich aber auch beispielsweise noch die Bekämpfung von Spielsucht angehen will. Die Kantone bevorzugen unterdessen diesen Vorschlag, ebenso wie die Lotterie Romande und Swisslos. Denn es würde klar geregelt, dass Einnahmen aus Lotterien und Wetten den Kantonen zugute kämen, Einnahmen aus Casino- und Spielbankenspielen dem Bund. So sollten künftig keine Streitfälle mehr vor dem Bundesgericht landen, wie jüngst die Taktilo-Spielautomaten. Der Bund wollte sie dem Spielbankengesetz unterstellen und die Einnahmen selber einstreichen. Doch die Lotterie Romande beharrte darauf, dass Taktilo-Automaten Lotterien seien und bekam schließlich recht. Die Definition, was Lotterie und Wetten sind, würde nun besser eingegrenzt, sagt Roger Fasnacht, Direktor von Swisslos.
Die Abgrenzung wird immer ein Problem bleiben, aber im Gegenvorschlag ist es jetzt gelungen, eine Basis zu schaffen, die wesentlich besser ist als das, was wir heute in der Gesetzgebung haben. Und das ist wohl einer der wesentlichen Vorteile auch dieses Gegenvorschlags.
Der Gegenvorschlag des Bundesrates hat auch im Parlament gute Chancen. Die Initianten zeigen sich bereit, ihre Initiative zurückzuziehen, wenn beide Räte dem Gegenvorschlag zustimmen. Die Einnahmen aus Lotterien und Wetten sollten also auch künftig kantonalen, gemeinnützigen Zwecken zukommen.
Wer jung ist, kommuniziert per Handy und per Internet. Beim Medienkonsum der Teenies stehen sie ganz oben. Doch auch Fernsehen, Radio und Zeitungen werden gut genutzt. Allerdings gibt es markante sprachregionale Unterschiede. Jugendliche in der Deutschschweiz lesen viel häufiger Zeitung als ihre Altersgenossen in der Westschweiz oder im Tessin. Und sie schützen ihre persönlichen Daten im Internet besser. Das alles belegt eine Studie, die erstmals ausführlich den Medienkonsum von Jugendlichen in den drei Sprachregionen untersucht hat. Patrick Mühlhauser.
Pause am Collegium Bugnon in der Stadt Lausanne. Die Schülerinnen und Schüler drängen in die Cafeteria. Internet sei das Medium, das sie am meisten benutzten, bestätigen die 18-jährige Ines und der 16-jährige Anthony.
Ich dirais beaucoup Internet, pour les emails, pour travailler. Facebook aussi, télécharger de la musique.
Pour l'information, pour travailler, enfin, je fais tout un peu à partir de l'ordinateur.
Fast alles läuft heute bei den Jugendlichen übers Internet. Und wie die beiden sind viele, 85%, in sozialen Netzwerken dabei. Die meisten bei Facebook. Persönliche Daten stellen sie jedoch nur wenige ins Facebook, versichert die 16-jährige Claire. Und wenn Fotos, dann keine vom Ausgang am Abend.
Je raconte pas ma vie, je fais attention aussi à quel genre de photos je mets. Photos de soirée, je mets pas tellement.
Claire schützt ihre Daten aber nicht speziell, wie die meisten. Nur etwa 40% der Jugendlichen in der Romandie tun das. Durchgeführt hat die von Swisscom finanzierte Studie die Universität Genf und die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Fast 1200 Jugendliche in der Schweiz wurden befragt. Die regionalen Unterschiede sind groß. So halten im Gegensatz zu Romandie in der Deutschschweiz viel mehr Jugendliche, über 70%, ihr persönliches Leben vor ungebetenen Gästen im Internet verborgen. Daniel Süß, Professor für Medienpsychologie und Mitverfasser der Studie, erklärt das so.
In der Deutschschweiz ist über längere Zeit ein eher bewahrpädagogischer Ansatz im Vordergrund gestanden. Man hat quasi die Probleme und Risiken betont und wie man damit umgehen kann, während in den südeuropäischen Ländern und eben auch im Tessin oder in der Romandie der kulturelle Zugang zu den Medien stärker betont wurde in der Medienpädagogik, also dass es ein Teil von Kultur und Kunst ist und damit quasi die Risiken etwas weniger stark im Vordergrund standen.
Doch auch in der Westschweiz findet offenbar ein Umdenken statt. Nicht zuletzt, weil die neuen Medien auch in der Schule immer mehr Thema sind. Am Collegium Bugnon in Lausanne müssen die Schülerinnen und Schüler deshalb eine Charta unterzeichnen. Darin seien Rechte und Pflichten im Umgang mit Internet notiert, erklärt der stellvertretende Schuldirektor Luc Zbinden.
on essaie de les encourager à cet âge-là, 15 et 16 ans déjà, à leur droit à l'image, à leur intégrité, au respect de l'autre.
Bereits 15-Jährige sollten sich bewusst werden, dass sie ihre Persönlichkeit im Internet schützen und anderen gegenüber Respekt wahren müssten, sagt Lückzbinden. Auch wenn Natel und Internet den Alltag der Jugendlichen prägen, klassische Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen haben nach wie vor ihren Platz. Die 18-jährige Janina beispielsweise sieht sich abends mit ihren Eltern die Tagesschau an und liest die abonnierte Tageszeitung 24 Heures.
Je regarde les nouvelles le soir avec mes parents et puis le 24 Heures donc à la maison on est abonné donc voilà.
Das Beispiel findet Professor Daniel Süß wichtig. Eltern hätten beim Medienkonsum der Jugendlichen eine wichtige Vorbildfunktion, erklärt er.
Es ist auch davon abhängig, ob Eltern eine Kaufzeitung abonniert haben, dann wird das auch von den Jugendlichen mitgenutzt.
Und auch hier sind die sprachregionalen Unterschiede groß. In der Deutschschweiz lesen 60% der befragten Jugendlichen eine Tageszeitung, ob gratis oder gekauft. In der Romandie sind es schon deutlich weniger, bloß 30% im Tessin. Die Studie wurde erstmals durchgeführt und soll nun alle 2 Jahre wiederholt werden.
Patrick Müllhauser. Heute Abend vor 25 Jahren ging der damalige schwedische Ministerpräsident Olof Palme mit seiner Frau in der Stockholmer Innenstadt ins Kino. Auf dem Nachhauseweg wurde das Paar von einem Unbekannten überrascht. Dieser zog eine Pistole und erschoss Olof Palme. Bis heute ist dieser Mord ungeklärt und ebenfalls bis heute streiten sich die Schweden darüber, wie sie ihren bekanntesten Politiker würdigen sollen. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Olof Palme blickt in diesen Tagen wieder von fast allen Titelseiten der schwedischen Zeitungen und Magazine. Zum 25. Todestag sind mehr als ein halbes Dutzend neue Bücher zum Leben, Wirken und Erbe des großen schwedischen Sozialdemokraten erschienen. Und in einer Sonderabteilung der Stockholmer Kriminalpolizei gehen die 10 Palme-Ermittler zum vielleicht letzten Mal die unzähligen Hinweise zu dem bis heute ungeklärten Mord am damaligen Regierungschef durch. Nicht weniger als 130 Personen haben sich im letzten Vierteljahrhundert zum Mord am Ministerpräsidenten bekannt. Keiner davon vermochte die Strafbehörden von seiner Schuld zu überzeugen. Und der Einzige, der je vor Gericht für schuldig befunden und von der Palme-Witwe Lisbeth als Mörder identifiziert wurde, der Gelegenheitskriminelle Christer Pettersson, musste später von höherer Instanz mangels Beweisen freigesprochen werden. So bleibt der Mord an Olof Palme eine offene Wunde in der schwedischen Volksseele. Und bis heute wird wild darüber spekuliert, wer warum hinter der Tat stecken könnte. Im Mittelpunkt dieser Vermutungen stehen politische Gegner des radikalen Sozialdemokraten Palme, der in einer aristokratischen Stockholmer Familie aufgewachsen war und bei der politischen Rechten bis heute als linker Überläufer gilt. Aber auch international sorgt der langjährige schwedische Ministerpräsident immer wieder für Emotionen. So etwa, als er sich 1968 im Vietnamkonflikt mit der nordvietnamesischen Seite solidarisierte oder 1975 auf Kuba die Revolution des Fidel Castros lobte. An der Oberfläche führte das zwar zur Verstimmung mit den USA, doch gleichzeitig arbeitete Palme im Geheimen mit der NATO zusammen und förderte den Export schwedischer Waffen in viele Teile der Welt. Überhaupt trug Olof Palme viel zur Polarisierung in seinem Land bei. Mit Zuckerbrot und Peitsche gelang es ihm, die langjährige sozialdemokratische Hegemonie im Land um ein paar Jahrzehnte zu verlängern. Dabei kombinierte er rhetorische Radikalität in der Wirtschafts- und Außenpolitik mit einem schon fast unheimlichen machtpolitischen Pragmatismus im Inland. So denunzierte Palme die 68er Radikalen an der Stockholmer Universität als Stalinisten, ließ kritische Journalisten vor Gericht stellen und manipulierte eine Volksabstimmung über die Zukunft der Kernenergie dermaßen, dass am Ende der kritische Volkswillen vom Parlament unterlaufen werden konnte und ein Dutzend neuer AKWs gebaut wurden. International aber gab Palme ganz den Brückenbauer und setzte Schweden auf die Weltkarte. Er trat als Mittler in zahlreichen Konflikten auf, machte sich zum Sprachrohr der Apartheid-Gegner in Südafrika und geißelte den Kolonialismus, wo immer er konnte. Es war dieser globale Aktivismus Palmes, der dazu beitrug, dass sich manche Schwedinnen und Schweden bis heute als Angehörige einer moralischen Weltmacht begreifen. Doch Olof Palme, der 59 Jahre alt wurde, war vor allem auch ein Politiker seiner Zeit. Von der europäischen Integration wollte er nichts wissen. Wirtschaftspolitisch war sein Kontext der Nationalstaat. Die Medien betrachtete er und nutzte er in erster Linie als Propaganda-Instrument. Für die jüngere Generation der 9 Millionen Schwedinnen und Schweden ist Olof Palme deshalb heute eine schon fast exotische Figur. Eine aus einer längst vergangenen Epoche.
Bruno Kaufmann. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fillinger.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.